Ja, dann hallo. Wir möchten halt heute zeigen, wie man freie Software auf Android verwenden kann. Unser Vortrag ist gegliedert in fünf Teile. Als erstes wollen wir ein bisschen über den Bezug zum Datenschutz sprechen. Dann spricht Albert über freie Android-Distribution auch noch. Dann stelle ich F-Droid vor. Also ein Projekt, an dem ich mitarbeite. Und möchte dann auch noch gleich ein paar Apps vorstellen, die man sich über F-Droid installieren kann, die auch freie Software sind. Und zum Schluss zeigen wir noch her, wie man Lineage OS installieren kann.
Ja, also ich meine, im Anbetracht des eingeschränkten Andrangs werden wir das auch relativ, sagen wir mal, individuell machen können.
Ja, also Zwischenfragen gerne jederzeit möglich.
Das sowieso.
Gut, also kurz einmal dazu, warum wir überhaupt unsere Android-Geräte nicht mit der Firmware des Herstellers, also mit dem Betriebssystem des Herstellers betreiben wollen. Und zwar geht es da um die Kontrolle über das Gerät. Ja. Die Hersteller sperren, also enthalten den Nutzern immer mehr und mehr Rechte und Möglichkeiten auf den Systemen vor. Und das kann unter Umständen gar nicht so toll sein für die Benutzer. Ein Beispiel,
Das
also
Problem ist nicht nur, also von meiner Sicht ist es nicht nur vorenthalten, sondern das Problem ist auch, dass sie einem Haufen Zeug dazu packen, das man eigentlich nicht
ja,
braucht
also
und oder haben möchte.
da kommen wir dann gleich dazu. Also eines der Probleme wäre zum Beispiel Privacy, weil einfach Hersteller Daten über die Anwender sammeln, die man vielleicht gar nicht gesammelt haben wollen würde. Ein Beispiel dafür wäre zum Beispiel wäre diese Android-Geräte der Firma OnePlus, die intimste Details über die Benutzer sammeln. Also die sammeln Skype-Adressen, andere Kontaktadressen, Telefonnummern, auch MAC-Adressen, wann man welche App startet, wie lange man welche App offen hat und sendet alles zurück und wertet das dann wahrscheinlich auch aus. Wir wissen nicht, was sie mit den Daten machen. Quelle ist auf den Folien. Das nächste Problem hast du schon angedeutet, Bloatware. Die installieren einfach alle mögliche Software auf den Geräten. Das kann zu Leistungseinbußen führen. Das kann dazu führen, dass man die ganze Zeit mit Werbung drangsaliert wird. Ein anderer Aspekt wäre die Lebensdauer der Geräte. Es ist durchaus so, dass man nach 2 Jahren oder vielleicht in Extremfällen sogar nach einem Jahr gar keine Software-Updates mehr bekommt. Das heißt, das Gerät hat dann Sicherheitslücken oder es ist unbrauchbar zu verwenden.
Es geht sogar noch schneller. Also ich habe schon Geräte in der Hand gehabt, die sind letztes Jahr auf den Markt gekommen, haben wir heuer gekauft. Und für die Security-Probleme, die im September rausgekommen sind, gibt es aktuell kein Update.
Ja, also das
Also,
ist.
und zwar in dem Fall, das Problem ist, das sind Dinge, die über Bluetooth exploitbar sind. Das heißt, es ist sehr wohl auch jetzt nicht nur, ich meine, gut, ich kann Bluetooth abdrehen, aber.
Ja, also das heißt im Endeffekt, wenn wir nicht eine Möglichkeit, also wenn nicht irgendwie eine Möglichkeit besteht, ein anderes Betriebssystem darauf laufen zu lassen, dann das nicht vom Hersteller supportet wird, dann kann man das Gerät wegschmeißen. Mehr oder weniger. Oder halt mit dem Risiko leben, dass man sich damit einhandelt, was in den meisten Fällen eher nicht wünschenswert ist. Ein weiterer Aspekt ist auch die mentale Balance, denn viele moderne Apps werden darauf designt, das Suchtverhalten zu erzeugen. Und da gibt es einen sehr schönen Artikel von einem ehemaligen Facebook-Mitarbeiter, der unter anderem den Like-Button mitentwickelt hat, der sich komplett aus allen sozialen Medien zurückgezogen hat, um einfach diesem Suchtverhalten, das persönlich überhaupt keinen Nutzen für ihn hat, zu entkommen. Kann ich sehr empfehlen, dass man sich das mal durchliest. Ja, aber es gibt auch viele andere Gründe. So, das mal ein bisschen zur Motivation. Jetzt kommen wir zum nächsten Teil. Oh, warte mal. Kurz. Ich habe jetzt die Folien nur gemacht.
Ja, warte, ich mach schon. Man da einfach einmal gut für die Fährten Teile können wir drüber gehen. Aber jetzt nur mal ganz, ganz, ganz grundsätzlich, was ist freie Software? Einfach nur als Ding. Das sind die vier Freiheiten, die ich hier auch aufgelistet habe. Use, Study, Share, Improve. Das ist die sehr kurze, prägnante Variante, weil es heißt natürlich Use for any purpose. Das heißt, der User soll selber entscheiden können, wofür möchte ich die Software verwenden. Study, weil ich soll mir auch anschauen können, was tut mein Gerät eigentlich? Ist das das, was ich möchte? Macht es irgendwo was falsch? Macht es irgendwo was gut? Jetzt ist es natürlich so, ich kann grundsätzlich anschauen, kann ich mir Software immer, die Frage ist, wie leicht es mir gemacht wird. Das Problem ist allerdings, darf ich es, beziehungsweise darf ich es weitergeben? Weil da sind wir beim Thema Share, das ist nicht nur, gut, natürlich, ich darf auch die Software weitergeben, aber auch darf ich weitergeben, was ich gelernt habe. Und das heißt natürlich, also sowohl, wenn ich herausfinde, dass das Ding irgendwie privacy-technisch irgendwas Komisches macht, Security-Probleme, sonst was, und halt auch, die Software darf angegriffen werden, darf verbessert werden. Und das Problem an der ganzen Geschichte ist, Android als solches basiert auf dem Android Open Source Project, das freie Software ist. Das Problem ist, dass aufgrund der Lizenzierung das, was dann tatsächlich auf den Geräten vom Hersteller ausgeliefert wird, diese Voraussetzungen nicht mehr unbedingt erfüllt. Es gibt sehr wenige Hersteller, die irgendwie was ausliefern, was das noch erfüllt.
Ja.
Und ja, na dann. Eben freie Software ist, ich meine, das ist jetzt mal der technische Teil, es ist durchaus auch erwünscht, dass man Dinge weitergibt oder dass man herausfinden kann, was man möchte. Es ist aber auch so, dass das Ganze natürlich nicht nur jetzt, ich meine, das ist jetzt der rein lizenzrechtliche Gedanke, es gibt natürlich bei den freien Softwareprojekten, ja, kommen Sie rein, natürlich auch so ist, dass das natürlich auch eine soziale Komponente hat, weil das Ganze, also sowohl philosophisch natürlich eine gewisse, eine andere Herangehensweise ist, als zu sagen, ich habe die Software geschrieben, sie gehört mir, die darf keiner außer mir angreifen. Das ist ja grundsätzlich was ganz anderes. Es geht aber auch darum, dass sozusagen, wie soll ich sagen, ich meine, philosophisch, es ist halt auch vom...
Aus meiner Sicht ist freie Software in erster Linie eine politische Bewegung. Da geht es darum, dass wir Grundrechte für Software haben wollen. Diese vier Freiheiten, die wir vorhin skizziert haben, ist unserer Meinung, also der Meinung der Free Software Foundation nach, auch der Free Software Foundation Europe, ein fundamentales Recht, das man an jeder Software haben sollte, damit wir auch weiterhin in einer offenen Gesellschaft leben können, an der man auch teilhaben kann und wo man nicht alle Elemente, die unsere Gesellschaft bestimmt, irgendwelchen einzelnen Personen gehören oder Firmen oder Interessensgruppen, auf die man als Bevölkerung überhaupt keinen Einfluss ausüben kann.
Na, vor allem, ich würde auch sagen, eigentlich sollte, also wenn ich jetzt aus einer klassischen physischen Welt komme, ist das ja was eigentlich auch selbstverständlich ist, weil wenn ich etwas Physisches kaufe, dann habe ich die Freiheiten, dass ich das, ich meine, mit weitergeben könnte es mit Patenten dann schon langsam problematisch werden, aber ansonsten kann ich damit machen, was ich möchte, jetzt, solange ich mich an Gesetze halte. Das ist selbstverständlich. Mhm. Aber ja. So. Ja, da sind wir, glaube ich, ein bisschen weiter jetzt.
Zurück?
Du bist jetzt. So, gehen wir nochmal einen zurück.
Eins zurück, okay.
Ja. Das ist jetzt, da sind wir jetzt dann auch zum Thema, wenn ich jetzt das Ganze auch wirklich angehe, wenn ich jetzt sage, okay, ich gehe das jetzt an, ich habe ein Gerät, auf dem ich ein alternatives Betriebssystem aufsetzen möchte, ist natürlich sozusagen ein wichtiger Punkt, und das ist jetzt bitte, ich werde das heute wahrscheinlich noch mehrmals sagen, Backup. Das heißt, Weil wenn ich neue Treiber schreibe, er schreibt nicht nur das Betriebssystem neu, sondern er resettet auch die komplette Konfiguration. Das heißt, mal schauen, was habe ich an Daten drauf, dass ich die rauskriege. Das andere ist natürlich auch, ich glaube, wir haben da auch eine übersprungen, aber ist ja wurscht, lassen wir es einfach. Das andere Problem ist natürlich auch, das ist eine Entscheidung, die ich dann treffen kann. Es ist jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel, wir werden das jetzt dann am Beispiel von LineageOS machen, dort ist es grundsätzlich möglich, die ganzen Google-Dienste zu installieren. Das heißt, ich kann dann nach wie vor, wenn ich das unbedingt möchte, über die Google Cloud synchronisieren, ich kann Google Maps verwenden. Ich kann das grundsätzlich tun, habe dann natürlich wieder das Problem, dass ich dann wieder Software von Google drauf habe, die auf dem Gerät potenziell Dinge tun kann, die ich nicht möchte. Kann man nicht sagen. Also ich hab das jetzt nicht im Detail untersucht. Das Problem daran ist nur, wenn ich mich entscheide, das nicht zu tun. Ich persönlich lebe eigentlich recht gut ohne diese Dienste. Muss ich aber trotzdem wissen, wenn ich vorher zum Beispiel alle meine Kontakte in der Google Cloud hatte oder meine ganzen Fotos da drinnen, sollte ich mir vorher überlegen, wie kriege ich meine Daten da raus, sodass ich sie nachher weiter verwenden kann. Weil wenn ich mir das rechtzeitig überlege, ist üblicherweise die Arbeit etwas weniger, damit man dann nicht unliebsame Überraschungen hat, dass man dann plötzlich dasteht und sagt, ja, ich habe leider keine Ahnung mehr, wie die Telefonnummern meiner Kontakte sind. Ich meine, rein grundsätzlich müsste man da übers Webinterface auch hinkommen, aber rein aus praktischer Überlegung. Und ja, Vorbereitungen, also wenn ich mich wirklich entscheide, komplett das Betriebssystem zu tauschen. Ich meine, was der Kollege mit F-Droid vortragen wird, kann man natürlich auch machen, kann man natürlich auch auf einem Stock Android machen. Es ist grundsätzlich genauso möglich, man muss nicht sofort komplett wechseln, kann man leider auch nicht bei allen Geräten. Dann ist es ganz einfach so, dass bitte vorher einmal die Dokumentation komplett lesen. Es gibt bei einigen Geräten gewisse Stolperstellen, wo man einfach, wenn man einfach einmal komplett alles durchgelesen hat, sich einmal auf alles vorbereitet hat, ist es unter Umständen um einiges angenehmer, als wenn man da sozusagen dann mittendrin drauf stößt, so im Nebenbei vorbeikommen.
Ja, also vielleicht sollte man auch erwähnen, es gibt durchaus auch Hersteller, die freie Software unterstützen. Also da möchte ich jetzt vielleicht kurz Technoethical erwähnen. Das ist relativ kleine Firma, die alte Geräte aufkaufen und der freie Software darauf installieren und die, dafür dann auch Support anbieten. Außerdem gibt der niederländische Mobiltelefonhersteller Fairphone auch eine richtige Open-Source-Variante von deren Android-Betriebssystem heraus, wo keine bzw. so wenig wie möglich proprietäre Komponenten installiert sind. Das bitte.
Und
das kann natürlich sein, aber man darf nicht vergessen, dass OnePlus ebenso eine kommerzielle Firma ist, die damit Geld verdienen kann, wenn sie private Daten auswertet und weiterverkauft. Ja. Und also unabhängig hin oder her, ich denke, der Play Store ist sehr wohl darauf vorinstalliert und wenn der Play Store installiert ist, hat man auch die ganzen Analytikpakete, die Google ausliefert, ebenso installiert.
Und was ich vielleicht auch sagen möchte, ist, es ist auch so, dass zum Beispiel gerade Google-Geräte, also ich habe einige Nexus-Geräte auch in der Hand gehabt, bei denen war es üblicherweise relativ einfach, alternative Software aufzuspielen, weil Google selber sehr wohl brav alles hergegeben hat, was Kernel-Source-Code, was Treiber und so weiter betroffen hat. Ich meine, es ist nicht immer komplett frei. Da sind immer wieder mal auch Teile in den Treibern drinnen, die man nicht reinschauen kann. Das ist ein bisschen unschön. Aber rein grundsätzlich, das, was sie haben, haben sie auch hergegeben. Das heißt, jahrelang war es eigentlich so, die Nexus-Geräte waren die, die relativ schnell unterstützt wurden von alternativer Firmware.
Ja, man muss auch dazu sagen, die Samsung, das größte, jetzt nicht mehr aktive alternative Android-Open-Source-Projekt, CyanogenMod, wurde von einem Samsung-Mitarbeiter gegründet und wurde auch von Samsung gut unterstützt. Also die haben da Testgeräte zur Verfügung gestellt und also dergleichen.
Deswegen muss man nur sagen, es ist jetzt nicht so, dass die großen Hersteller alle nur böse sind, was das betrifft. Also da gibt es durchaus auch ein bisschen Unterstützung zum Teil. Was man sich auch vorher anschauen sollte, wahrscheinlich bevor man beginnt, einfach auch mal in den Installationsanleitungen, wir werden das nachher dann auch sehen, ist auch immer aufgelistet, welche Software brauche ich. Das ist jetzt üblicherweise Minimum ein Android-SDK.
Das zeige ich dann hier.
Wollte ich nur sagen, dass man eben auch das sich vorher anschaut, eben auch da, es ist keine Hexerei, aber man sollte sich entsprechend vorbereiten.
Das zeige ich hier, keine Sorge.
Ja. Sind wir, glaube ich, eh bald durch. Ja. Auch noch ein wichtiger Punkt, der ja bei Geräten unterschiedlich aufwendig ist. Es ist so, dass die Bootloader sind an und für sich gesperrt bei den meisten Geräten, so dass sie sagen, okay, wir booten nur Dinge, die vom Originalhersteller gesigniert wurden. Das ist, teilweise ist es sicherlich auch, um sozusagen zu verhindern, dass da einfach was zu leicht aufgespielt werden kann. Auf der anderen Seite ist es teilweise auch ein Sicherheitsfeature, muss man auch dazu sagen. Mhm. Bei vielen Geräten kann man es unlocken. Es gibt ein paar Hersteller, da muss man auch ein bisschen ein bisschen herumhupfen. Also ich habe auch schon Motorola-Geräte zum Beispiel in der Hand gehabt, wo ich das Ganze über die Webseite freischalten muss, dann brauche ich wieder einen Account. Macht es ein bisschen mühsam. Und was auch noch bei manchen Geräten etwas überraschen kann, oder ja, überraschen, wenn man es einem unbedarften User in die Hand drückt, sie zeigen zum Teil sehr gern, sehr groß dann Warnungen an. Ja. Bei den Google-Geräten ist es ein kleines Schloss unten im Eck. Ich habe Geräte gehabt, die dann für 30 Sekunden am ganzen Bildschirm groß in roter Schrift Warnungen zeigen.
Das habe ich auch vorbereitet, das werden wir dann auch sehen.
Nein, also. Wollte ich einfach nur sagen, das ist was, darauf muss man sich potenziell je nach Gerät einstellen. Das ist grundsätzlich kein Problem. Ganz Unrecht haben die Hersteller natürlich nicht, dass man, wenn man irgendwas aufspielt, wo man sich nicht vorher anschaut, wo es herkommt, kann das natürlich auch ein Security-Problem sein und damit natürlich auch ein Privacy-Problem.
Da geht es grundsätzlich darum, dass eben manche Geräte garantieren können, dass tatsächlich das Originalbetriebssystem läuft.
Ganz grob, die Installation ist sozusagen, installiert wird das Ganze aus dem Bootloader, das ist sowas Ähnliches wie beim PC der BIOS. Ein bisschen mächtiger wird, da kann man dann auch noch andere Dinge mit installieren, wie zum Beispiel, wenn man vollen Zugriff auf sein Gerät haben möchte, mit Root-Zugriffsrechten oder so, muss man auch dort tun. Ist an und für sich in den Installationen auch aufgelistet. Das Ganze ist auch relativ, also es gibt, hängt auch vom Gerät ab, aber es gibt relativ wenig Punkte, wo ich jetzt sage, es gibt überhaupt keinen Weg mehr zurück. Also ich kann in wenigen Punkten mein Gerät wirklich physisch zerstören bei der ganzen Aktion. Es ist auch so, dass das mit dem Garantieverlust, den die Hersteller ganz gern angeben, auch eine etwas relative Geschichte ist in Europa, weil um die Gewährleistung kommen sie nicht herum. Eventuell werden sie mühsam, aber um die Gewährleistung kommen sie nicht herum. Das heißt, Hardware-Schäden sind nach wie vor abgedeckt. Das sind natürlich bei Software, die sie nicht unterstützen, sagen, wenn du ein Software-Problem hast, ist es nicht unser Problem, ist jetzt auch irgendwie verständlich.
Also in der Regel können Hersteller dann trotzdem die Originalfirmware wiederherstellen.
Das sowieso, und bei manchen Geräten kann man das sogar selber machen. Also das Testgerät, das ich da jetzt hier habe, habe ich zuerst gerade noch einmal wieder auf die Originalfirmware zurückgespielt, damit wir das Ganze dann auch von Anfang an durchspielen können. Also das ist relativ harmlos. Ja, das war jetzt einmal der Teil. Aber es geht ja noch weiter. Das ist jetzt nur das Fahrrad, das ich drinnen gehabt habe.
Gut. dann werde ich jetzt ein bisschen über meine Arbeit sprechen. Ich bin ja Softwareentwickler und unter anderem arbeite ich auch an F-Droid mit. F-Droid ist eine App, die andere Android-Apps installieren kann. Also sowas wie ein Store, könnte man sagen. Wir haben ca. 1300 Apps in unserem Repository momentan. Es waren schon mal deutlich mehr, aber wir sortieren auch alte immer wieder aus. Die fallen teilweise raus, weil sie technisch auf neuen Geräten gar nicht mehr funktionieren. Man kann aber auch andere Repositories hinzufügen. Also man muss nicht das, was wir vorhin konfiguriert haben, verwenden, aber da kommt später noch mehr dazu. Wir sehen uns selber nicht als Store, sondern als Software-Repository. Das heißt, da ist jetzt nicht gut da, dass wir verkaufen möchten, sondern wir stellen Software, die nützlich und brauchbar ist, zur Verfügung, ähnlich wie das die meisten GNU-Linux-Distributionen machen. Und wir versuchen auch größtmögliche Verifizierbarkeit und Transparenz zu bieten. Das soll heißen, wir legen Wert darauf, dass man nachvollziehen kann, wie aus dem Source Code eine App gebaut wird. Also falls man an der App selbst arbeiten möchte oder falls man jemanden engagieren möchte, um eine App in seinem Interesse zu verändern, kann man das durchaus, kann man durchaus bei allen Apps, die wir anbieten, zum Source Code gelangen und hat auch alle Rechte, die man braucht, um da Veränderungen vornehmen zu dürfen und diese auch weiterzugeben. Wir listen auch Anti-Features auf, das heißt, wenn eine App böse Dinge tut, wie zum Beispiel Benutzerverhalten aufzeichnen oder Werbung anzeigen, dann sieht man das bei uns, kann man es bei uns schon sehen, bevor man die App überhaupt installiert. Wir entwickeln F-Droid durch Fördergelder und auch sehr viel freiwillige Arbeit fließt da rein. Und der Betrieb unserer Server wird durch Spenden finanziert. Wir haben insgesamt ca. 60 Entwickler gehabt bis jetzt. Davon sind plus minus 10, also davon sind um die 10 momentan auch aktiv an der Weiterentwicklung beteiligt. Mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger, das schwankt so, weil es eben freiwillige Arbeit ist. Es gab bis 2015 ca. 250 Millionen App-Downloads bei F-Droid. Die Zahl ist so alt, weil wir es mit Privatsphäre sehr genau nehmen und wir relativ wenig Zahlen erheben. Also wir tracken die Benutzer in der App überhaupt nicht. Die einzigen Daten, die von der App an uns gehen, sind Crash Reports, aber nur auf freiwilliger Basis. Und bevor man diese versendet, kann man auch den kompletten Text des Crash Reports sehen, falls da private Daten enthalten sein sollten, was bei Crash Reports in der Regel durchaus möglich ist. Kann man nochmal nachsehen, ob man da irgendwas rauslöschen möchte oder ob man es vielleicht doch nicht senden möchte. Unsere Serverzugriffe werden nicht protokolliert, also wir werten nicht aus, wer wann was wie viel runterladet bei uns. Wir planen allerdings, dass wir einen freiwilligen Popularitätscontest machen, wo Benutzern die Möglichkeit gegeben wird, dass wenn sie F-Droid verwenden, einfach mal anhaken können, dass sie zur Verfügung stellen wollen, was für Apps sie installiert haben und wir können dann anzeigen, welche App wie viel verwendet wird. Google weiß trotzdem viel über F-Droid, also das sind die Search Queries nach dem Begriff F-Droid. Man sieht recht schön, also vielleicht sieht man es nicht, weil es ein bisschen klein ist. Wir haben um 2009, das ist hier herüben circa, mit der Entwicklung angefangen und es wächst seitdem stetig. Besonders interessant ist, dass gerade in unserer Region F-Droid besonders viel auf Google gesucht wird. Also nehme ich auch an, dass da einen gewissen Zusammenhang zur Verwendung gibt. F-Droid ist auch in 60 Sprachen übersetzt worden und Dialekte und ist bislang der erste und einzige App-Store, der auch auf Tibetisch erschienen ist, weil es dort anscheinend für große Hersteller keine kommerziellen Interessen, also da gibt es nichts zum Holen, keine kommerziellen Interessen erfüllt. Ja. Jetzt kommen wir ein bisschen zum praktischen Teil. Ich möchte mal herzeigen, wie man F-Droid installiert. Das kann man zum Beispiel auf einem Gerät machen, wo man ganz normal Android vom Hersteller drauf hat. Aber wenn man sich entschließt, freie Software zu verwenden, kann man sich trotzdem mal F-Droid holen und anfangen, freie Apps zu verwenden. Dazu geht man auf f-droid.org, das ist unsere Homepage. Und da gibt es einen Download-Button. Wenn man den klickt, wird das APK runtergeladen. APKs sind sowas wie Anwendung auf Windows zum Beispiel oder Binaries auf Linux oder was auch immer. Und deshalb gibt es da Warnung. Die überspringen wir mal und laden es trotzdem runter. Jetzt wird es zur Installation kommen und ab Android 8 muss man einer App, die etwas installieren möchte, die Berechtigung dazu erteilen. Das geht relativ zügig. Da wird man direkt hin weitergeleitet, legt den Schalter um und darf jetzt dem Betriebssystem bestätigen, dass man es wirklich installieren möchte. Und dann hat man F-Droid schon installiert. Ich würde vielleicht noch kurz herzeigen, wie man die Berechtigung des Webbrowsers, andere Anwendungen zu installieren, wieder widerrufen kann, weil man das vielleicht nicht möchte, dass es aktiviert bleibt. Dazu geht man in die Android-Einstellungen und findet unter Apps and Notifications oder Apps und Benachrichtigungen zu Deutsch ganz unten den Eintrag erweitert. Wenn man den aufklappt, gibt es wieder ganz unten den Eintrag spezielle App-Berechtigungen und auf dieser Seite wieder ganz unten gibt es dann einen Eintrag für die Berechtigung APKs aus unbekannten Quellen zu installieren. Und da, wenn man da drauf geht, sieht man dann halt alle Apps, die diese Berechtigung eventuell haben wollen könnten. Und wir sehen auch, dass es bei Chrome jetzt eingeschaltet ist. Und da gelangt man wieder zu der Ansicht, zu der wir vorhin schon so bequem umgeleitet wurden und können es wieder ausschalten. Also auf älteren Geräten oder den meisten Geräten, die jetzt momentan in Umlauf sind, funktioniert das Ganze ein wenig anders. Da ist es nicht so kompliziert, da geht man einfach in die Einstellungen. Unter Sicherheit findet man so einen Eintrag, dass man Apps aus unbekannten Quellen installieren darf. Das aktiviert man und das geht. Also kann man das direkt von der Webseite installieren. Ja, dann sehen wir uns mal F-Droid an und installieren mal eine App mit F-Droid. So sieht es aus, wenn man es das erste Mal startet. Beim ersten Start ist der Katalog an verfügbaren Apps noch nicht heruntergeladen. Das dauert nicht lange. In der Regel ist es nicht einmal ein Megabyte groß. Wenn das da ist, gelangt man zur Übersicht. Jetzt würde ich mal vorschlagen, dass wir nach Privacy Week suchen, denn auf F-Droid ist die App zur Privacy Week verfügbar. Wenn wir die auswählen, gelangen wir zu einer Detailansicht. Hier könnte man sich noch die Webseite, die zur App gehört, anzeigen lassen, den Source Code auf jeden Fall auch, oder einen Link zum Source Code, wo der im Internet halt verfügbar ist. Man kann sich auch ansehen, welche Berechtigungen benötigt werden und, was es bei vielen anderen Stores nicht gibt, man kann auch ältere Versionen installieren. Also da unten bei dem Versionseintrag kriegt man eine Reihe von älteren Versionen zur Verfügung gestellt, falls man mit der aktuellsten gerade ein Problem hat, falls da Fehler drinnen sein sollte oder falls irgendwas, was man noch erledigen möchte, dort nicht mehr geht. Ja, wenn man auf Installieren klickt, wird es heruntergeladen und man muss im Betriebssystem nochmal mitteilen, dass man es auch tatsächlich installieren möchte, so Sicherheitsvorkehrung von Android. Und wenn es installiert ist, kann man einfach auf Starten klicken und man gelangt zur App. Die ist dann so installiert, wie wenn man sie mit Play Store installiert hätte, mehr oder weniger. Ja, fehlerhafte und unsichere Software ist ein ziemliches Problem, denn das kann diverse nicht so tolle Folgen haben. Das kann von Gesichtsüber Daten bis zu Geldverlust führen. In extremen Fällen können sogar Personenschäden die Folge sein von Softwarefehlern. Auf Android ist das jetzt nicht so wahrscheinlich, aber Geldverlust ist durchaus denkbar, wenn zum Beispiel Malware am Handy landet und über die Banking-App das Konto ausräumt. Also zum Glück bis jetzt ist mir da kein Fall bekannt, aber es ist durchaus denkbar, dass es passieren könnte.
Aus meiner Sicht auch Personenschäden nicht komplett ausschließen, nachdem es inzwischen Tendenzen gibt, medizinische Geräte mit dem Handy zu verbinden.
Ja, also es gibt durchaus ein Risikopotenzial hier, wenn man seine Software nicht aktuell hält. Deshalb sollte man Updates immer möglichst zeitnah durchführen. Und ich möchte mal herzeigen, wie das aussieht, wenn F-Droid ein Update für eine App, wenn man mit F-Droid ein Update für eine App vorgeschlagen bekommt. Da bekommt man eine Notification, die zu dieser Ansicht führt. Wenn man auf den Download-Knopf drückt, wird das alles mal runtergeladen. Und da muss man allerdings jede App einzeln aktualisieren. Da kriegt man so einen Aktualisieren-Knopf. Dann gelangt man wieder zu dieser Ansicht, wo man dem Betriebssystem bestätigen muss, dass diese App auch abgedatet werden darf. Das muss man für jede App leider einzeln machen. Um Abhilfe zu schaffen, haben wir ein Stück Software geschrieben, das wir Privileged Extension nennen. Die muss allerdings als System-App installiert werden. Das heißt, das kann man nicht so ohne weiteres installieren. Da muss man ziemlich tief ins Betriebssystem reingreifen. Ich zeige nachher her, wie man das macht, falls das jemanden interessiert. Gut. Und jetzt nochmal ein bisschen ein anderes Thema. Ich möchte kurz über Kuba sprechen, wo eine Stunde Breitbandinternet ca. 13% des durchschnittlichen Monatseinkommens ausmacht. Das heißt, dass die Leute dort das bisschen Internet-Traffic, das sie haben, sicher nicht für einen Download von Apps verwenden, sondern eher für Kommunikation und dergleichen. Das ist was, das führt dazu, dass so Mobile-Shops das Flashen von Android-Geräten mit neuen Betriebssystemen, den Download von Applikationen, also die Installation von Applikationen, aber auch die Updates für Applikationen als Leistung anbieten. Meistens gratis oder für eine relativ kleine Gebühr. F-Droid kann da auch helfen. Wir haben ein Feature, das nennt sich App-Swapping, wo wir es unseren Benutzern ermöglichen, Apps auszutauschen, ohne, also direkt Apps von Telefon zu Telefon auszutauschen, ohne sich dann groß Gedanken darüber machen zu müssen, wie das funktioniert. Dazu kann man auf diesen Nah-Knopf in der Navigationsleiste unten klicken und gelangt zu dieser Ansicht, wo man Menschen in der Nähe finden kann, die auch F-Droid verwendet haben und sich in diesem Modus befinden. Wenn man das macht, sieht das so aus. Da bekommt man oben zur Auswahl, ob man über WLAN oder Bluetooth sichtbar sein möchte. Wenn man sichtbar ist, bietet man alle Apps, die man am Gerät installiert hat, an zum Download für andere Leute, die auch App-Swapping betreiben. Hier unten sieht man einen Eintrag, dieses FP- und dann ein paar Buchstaben und Zahlen. Wäre jetzt ein anderes Telefon, das über WLAN sichtbar ist. Wenn man das auswählt, sieht man eine Liste mit allen Apps, die dort installiert sind. Ich habe jetzt mal Briar Beta zur Installation vorgemerkt. Wenn man dann auf Weiter drückt, wird automatisch eine Verbindung aufgebaut und die App installiert. Gleichzeitig wird auf einem hier auch vorgeschlagen, dass man Updates installieren kann, falls welche verfügbar sind dort. Ja, wieder zurück nach Kuba. Es gibt noch eine zweite Variante, wie der F-Droid eingesetzt wird. Und zwar bieten viele dieser Mobile-Shops dort auch an, dass man sich Apps über WLAN besorgen kann bei denen. Und F-Droid ist dezentral gebaut. Und das heißt, man kann auch selber ein F-Droid-Repository betreiben, was einer dieser Mobile-Shops auch macht. Man sieht hier über diesen B-Update-Banner so einen Cron-Computer, relativ weit links im Bild. Da drauf läuft zum Beispiel so ein lokales F-Droid-Repository. Dezentral heißt, dass es nicht einen zentralen Shop gibt, so wie beim Play Store oder beim App Store von Apple, sondern dass jeder sein eigenes Repository betreiben kann. F-Droid betreibt unter f-droid.org also unser primäres großes Repository. Es gibt aber auch, es gibt auch die Möglichkeit, selber welche zu hosten. Und Guardian Project Info betreibt auch eines, das besonders für privacy-relevante Apps relativ interessant ist. Dort drinnen ist vor allem die aktuelle Version des Tor-Clients für Android verfügbar und auch ein dazugehöriger Browser und ein paar andere Security-Apps und Privacy-Apps. Jetzt möchte ich mal kurz herzeigen, wie man das Repository für das Guardian Project aktivieren kann. Das ist nämlich standardmäßig nicht aktiviert. Dazu geht man auf die Einstellungen, auf die Option bei F-Droid, wählt Paketquellen aus und findet dort diese Liste mit vorkonfigurierten Repositories. Man sieht auch, es gibt Archive. Das heißt, wenn man wirklich, wirklich alte Versionen von Android-Apps braucht, die mal früher mit F-Droid geschippt wurden, sind die auch verfügbar. Wir listen nur nicht alle auf, weil das halt doch einige sind und das System unnötig belasten würden. Wenn wir das Guardian Project Repository nun aktivieren wollen, legen wir einfach den Schalter um und das war's. Dann hat man auch Zugriff auf die Apps, die dort drin sind. F-Droid kann neben dem Ausliefern von Android-Applikationen auch Medien ausliefern, also E-Books, Musik, Filme. Und wenn man jetzt selber ein Repository anlegen möchte, haben wir auch eine Software geschrieben, die das relativ benutzerfreundlich erlaubt. Die haben wir RepoMaker genannt. Die sieht dann so aus, aber da möchte ich jetzt gar nicht drauf weiter eingehen. Damit kann man eben, wie gesagt, selbst auch ganz schnell ein Repository erzeugen. Bitte. Ja, sehr guter Punkt. Es ist so, F-Droid signiert alles. Das heißt, wenn man einem Betreiber eines Repositories so weit vertraut, dass der nur Apps ausliefert, die auch im eigenen Interesse sind, dann kann man zumindest über einen Signaturpfad sicherstellen, dass man genau Apps aus diesem Repository und keine anderen bekommt. Allerdings muss man jedem Repository, das man hinzufügt, auch vertrauen. Und gleich dazu möchte ich noch anmerken, dass ein Großteil der Android-Malware über den Play Store ausgeliefert wird. Also, ja, es ist tatsächlich eine reine Vertrauensfrage und ich vertraue lieber Open-Source-Software, wo man zumindest theoretisch die Möglichkeit hätte, auch wenn es unrealistisch ist, tatsächlich selbst alles zu kontrollieren, aber wo man zumindest theoretisch die Möglichkeit hätte, zu verifizieren, was da genau auf meinem Telefon läuft und wer da diese Änderungen vorgenommen hat, die zu dem Produkt geführt haben, das ich jetzt verwende. So, wollen wir vielleicht eine kleine Pause machen? Nein, jetzt sind wir noch nicht so lange da. Der nächste Teil, im nächsten Teil geht es jetzt darum, was man jetzt macht, wenn man sich ein Telefon aufgesetzt hat und kein Play Store drin hat. Deshalb möchte ich mal ein bisschen vorstellen, was es für Apps gibt, die man sich aus F-Droid besorgen kann. Ich möchte zum Thema dieser Veranstaltung passend mit Orbot anfangen. Das ist der offizielle Tor-Client für Android, wo, wie gesagt, aktuelle Versionen im Repository des Guardian Projects verfügbar sind. Man kann damit Apps über den VPN-Modus von Android übers Tor-Netzwerk ins Internet umleiten und so für ein bisschen Anonymisierung sorgen oder einen Proxy-Modus verwenden, den jetzt nicht weiter eingehen möchte. Wenn man die App installiert hat, muss man sich zuerst zum Tor-Netzwerk verbinden. Also es sieht so aus, dass wenn man die App startet, das mal ausgeschaltet ist. Wenn man auf Start klickt, verbindet sich das dauert ein bisschen und dann ist man schon verbunden. Jetzt muss man nur noch konfigurieren, dass die Apps, die man eben anonymisieren möchte, auch tatsächlich über Tor ins Internet gelangen und nicht direkt über den eigenen Internetanschluss. Dazu kann man bei Tor in dem Navigation Draw den VPN-Modus für Anwendungen aktivieren. Wenn man das macht, bekommt man eine Liste mit allen Applikationen, die auf dem System installiert sind, vorgeschlagen und kann auswählen, welche davon umgeleitet werden sollen, indem man einfach so Häkchen setzt. Ein wichtiger Warnhinweis hier ist, dass wenn man neue Apps installiert, die nicht automatisch über Tor umgeleitet werden, das heißt, man muss das wieder extra. Also man sollte daran denken, wenn man das möchte. Auch wenn man hier alle auswählt. Man muss dem Betriebssystem noch bestätigen, dass Orbot VPN-Verbindungen betreiben darf. Und wenn man dann rechts oben dieses kleine Schlüsselsymbol in der Leiste sieht, dann ist das aktiv. Als nächstes möchte ich kurz über Orfox sprechen. Das ist so etwas Ähnliches wie Tor-Browser, nur für Android. Es teilt sich sogar den größten Teil der Codebase, wird wieder vom Guardian Project maintained. Allerdings ist es mittlerweile zum Glück so, dass das Tor-Projekt offiziell diese beiden Projekte übernommen hat. Das heißt, sowohl Orfox als auch Orbot werden mittlerweile tatsächlich vom Tor-Projekt weiterentwickelt und gewartet. Der Browser sieht ähnlich aus wie Firefox. Was anders ist als bei Firefox, ist, dass man diesen Security-Slider zur Verfügung hat, den man vielleicht vom Tor-Browser kennt. Den findet man in den Optionen unter Orfox-Settings und sieht so aus. Standard würde bedeuten, dass man nur über das Tor-Netzwerk surft, aber keinerlei Sicherheitsvorkehrungen, andere Sicherheitsvorkehrungen getroffen hat. Safer bedeutet, dass JavaScript deaktiviert ist und einige häufig zum Tracken verwendete Arten von Medieneinbindungen nicht verwendet werden. Und Safest heißt, dass praktisch alles aktiviert ist, deaktiviert ist, also nicht einmal Webphones werden geladen. Es gibt noch eine zweite Variante, die ein bisschen älter ist, um dort für mehr Sicherheit beim Browsen zu sorgen. Die heißt, es ist das NoScript-Plugin. Wenn wir zum Beispiel auf die Seite vom BMI gehen und ins NoScript-Plugin reinsehen, können wir dort sehen, wo das BMI noch JavaScript nachlädt. Und zwar von Facebook und von Google. Das heißt, wenn man Geschäfte mit dem BMI oder zumindest mit der Homepage von BMI hat, weiß Facebook und Google anscheinend bestens Bescheid. Gut, dann möchte ich noch auf den Browser Firefox klar eingehen. Das ist eine lustige Anekdote am Rande. Es gibt da zwei Versionen davon. Mozilla hat einen Browser rausgegeben, der ist Firefox Focus. Und für den deutschsprachigen Raum eine Variante, die klarer heißt. Die sind komplett ident, bis auf den einen Unterschied, dass in der Variante für den deutschsprachigen Raum kein User-Tracking aktiviert ist. Das heißt, in der internationalen Variante, da verfolgen sie ein bisschen die Aktivitäten der Benutzer, um das Produkt verbessern zu können, laut deren Angaben, in der deutschsprachigen Version nicht. Die sieht so aus. Da können wir dann damit wieder auf die Homepage des BMI gehen. Und wenn wir uns die Option anschauen, sehen wir, dass der Browser automatisch zwei Verfolger blockiert. Charakteristisch für Firefox klar ist auch, dass man dort immer diesen kleinen Floating Action Button mit dem Mistkübel zur Verfügung hat, wo man die Browser-History mit einem Knopfdruck sehr schnell entfernen kann. So, jetzt möchte ich über eine Chat-App sprechen, und zwar Riot.em, die für den produktiven Einsatz relativ sinnvoll ist. Man kann für Riot eigene Server betreiben, man kann aber auch öffentlich verfügbare Dienste verwenden und es gibt auch Integration zu anderen bestehenden Chat-Anwendungen, wie zum Beispiel IRC, also auch, es wäre auch theoretisch zum Beispiel Slack möglich, was man es für die Arbeit braucht. Und es wird auch Online-Telefonie und Videotelefonie unterstützt. Verschlüsselung ist ebenso eingebaut. Wenn man das installiert, kann man sich entweder anmelden oder registrieren. Das habe ich kurz ausgefüllt. Dann kann man noch optional angeben, ob man seine Telefonnummer oder seine E-Mail-Adresse veröffentlichen mag. Das hätte den Vorteil, dass man automatisch Kontakte, die das auch getan haben, hinzugefügt bekommt. Aber es ist optional und man muss es nicht machen, im Gegensatz zu vielen anderen populären solchen Anwendungen. Zu guter Letzt muss man noch bestätigen, dass man kein Roboter ist. Ja. Und so wird es dann aussehen. Ja, wenn man sich anmeldet, sagt uns als erstes mal ein Bot Hallo. Und wir wollen uns mal ansehen, wie man da Verschlüsselung aktiviert. Also das wäre jetzt, wenn wir diesen einen Kontakt, der automatisch hinzugefügt ist, auswählen, was man sehen würde. Wenn man da jetzt unter bei den Optionen unter Raumdetails geht, rüber zu den Einstellungen und ganz unten den Eintrag Verschlüsselung aktivieren auswählt, kann man, wenn man zurückgeht, sehen, dass hier ein kleines Schlosssymbol aufgetaucht ist, links neben dem Eingabefeld. Wenn man etwas schreibt, wird es verschlüsselt. Man muss jedoch noch vorher die Fingerabdrücke der kryptografischen Schlüssel abgleichen oder wenn man denen direkt vertraut, kann man sich auch so bestätigen oder auf trotzdem senden klicken. Und ja, dann kann man so verschlüsselte Nachrichten senden damit. Das funktioniert auch bei Chaträumen. Was es noch dort gibt, also was noch bei Riot EM möglich ist, ist, dass man sich zu IRC verbindet, habe ich vorhin schon erwähnt. Ich möchte kurz herzeigen, wie man sich in den IRC-Channel der F-Droid-Entwickler verbinden kann, falls man Kontakt mit der Community wünscht, falls man Fehler findet oder Anregungen hat. Dazu gehen wir in dem Menü unten rechts auf Gruppen. Dort wechseln wir von Matrix-Gruppen zu Freenode. Das ist ein IRC-Provider, da gibt es noch ganz viele andere vorkonfiguriert. Und suchen nach F-Droid und das findet man dann relativ unkompliziert und da kann man einfach beitreten. Ich weiß nicht, ist interessant, noch mehr Chat-Apps vorzustellen oder soll ich ein bisschen weiterspringen? Bitte? Gut, als nächstes möchte ich noch Conversations vorstellen. Das ist ein sehr beliebter Java-Client. Das Java-Protokoll kennen wir ja vielleicht, wenn man schon länger mit freier Software zu tun hat, der relativ gute Unterstützung für verschiedene Krypto-Varianten hat. Also BGP, Omemo und OTR werden unterstützt. Ich möchte mal kurz für den Anfang sagen wir mal kurz her, wie man sich dort einloggt. Man kann entweder ein Konto erstellen oder eben einen eigenen Provider nutzen. Ich habe jetzt einen eigenen Provider ausgewählt. Wenn man ein Konto erstellen möchte, dann betreibt Conversations auch eigene Java-Server, für die man eine kleine monatliche oder jährliche Gebühr entrichten muss. Wenn man jetzt auch seinen eigenen verwendet, tragt man einfach seine Adresse, sein Passwort ein. Theoretisch könnte man damit auch ein Konto anlegen, falls der Server dies unterstützt. Das unterstützen aber nicht alle. Und damit ist man schon angemeldet. Jetzt können wir zum Beispiel, wenn wir in einem Chat sind, der so aussieht, in den Optionen direkt einfach Verschlüsselung aktivieren, wenn man da oben auf das kleine Schloss-Symbol klickt und auswählen, wie man verschlüsseln möchte. Wenn man Omemo auswählt, geht das relativ schnell. Omemo wäre eine Double-Ratchet-Implementierung. Und wenn man das schreibt, sieht man dann bei verschlüsselten Nachrichten so ein kleines Schild-Symbol. So kann man unterscheiden, was verschlüsselt ist und was nicht. Es ist auch wichtig, dass man die Schlüssel verifiziert. Bei Riot wird man da explizit dazu angehalten, bei Conversations nicht zwangsläufig. Dazu kann man auf die Kontaktdetails gehen, wenn man sich gerade in seiner Chat-Ansicht befindet und kann dort den Schlüssel einsehen. Den Fingerprint des Schlüssels einsehen, Entschuldigung. Den eigenen Fingerprint findet man bei den Kontoeinstellungen auch aufgelistet, also relativ trivial zu finden. Ja, in F-Droid ist auch eine der größeren, beliebteren Chat-Apps verfügbar, und zwar Telegram. Das ist die einzige, also so Dinge wie Signal findet man in F-Droid nicht, weil es teilweise von den Herstellern nicht gewünscht ist, dass das in F-Droid verfügbar ist. Aus diversen technischen Spitzfindigkeiten. Bei Telegram ist das nicht so.
Ich würde jetzt nicht sagen technische, aber...
Ja, es ist ein ideologischer Konflikt, der mit technischen Argumenten geführt wird. Leider. Telegram ist verfügbar. Das ist ein gutes Beispiel, um Anti-Feature-Warnungen zu demonstrieren. Wenn man sich Telegram in F-Droid ansieht, kriegt man unten so ein kleines Rufzeichen angezeigt, mit der Nachricht, dass diese Anwendung Merkmale hat, die Ihnen nicht gefallen könnten. Wenn man auf Mehr klickt, kann man dann im Detail sehen, was die App alles tut. Im Fall von Telegram wäre das, dass sie nicht freie Netzwerkdienste bewirbt, weil die Serverseite von Telegram proprietär ist, soweit ich weiß. Und der Originalcode dieser App ist auch nicht vollkommen frei. Es kann diverse Gründe haben, muss jetzt nicht bedeuten, dass man da zwangsläufig proprietäre Software ausführt, wenn man Rücksicht darauf nimmt, dass man vielleicht nicht alle Features der App verwendet, zum Beispiel. Und damit kommen wir zur letzten Chat-App, die ich heute vorstellen mag, und das ist Briar. Das ist ein sehr interessantes Konzept, weil die mal was ganz anderes gemacht haben als Apps, die man bislang kennt. Und zwar funktioniert Briar komplett ohne Serverinfrastruktur. Das ist ein komplett dezentrales System. die ermöglicht, dass man entweder übers Tor-Netzwerk, über Bluetooth oder lokales WLAN Nachrichten miteinander austauscht. Die Idee hinter dieser Anwendung ist, dass man komplett ohne verfolgbare Metadaten miteinander kommunizieren kann. Und Briar befindet sich momentan noch unter Entwicklung, aber eine Beta-Version ist schon verfügbar. Ich möchte jetzt herzeigen, wie man diese installiert. Dazu geht man auf die Briar-Homepage, die ist briarproject.org, und dort findet man relativ leicht einen Link, den, wenn man ihn klickt, gleich gefragt wird, ob man das mit F-Droid installieren möchte. Und wenn man den auswählt, sieht das so aus, dann öffnet sich F-Droid und es ist schon alles vorausgefüllt, also die Adresse fürs Repository und der Fingerabdruck für die Signaturen des F-Droid-Repositories, das Briar betreibt. Wenn man das hinzufügt, kann man dann Briar ganz leicht, so wie alle anderen Apps auch, in F-Droid finden und installieren. Ja, und wenn man das hat, muss man als erstes mal ein Konto anlegen. Da das alles dezentral ist und da kein Server existiert, existiert das Konto auch nur lokal am Telefon. Das heißt, wenn das Passwort weg ist, ist es weg. Und da kommt man nicht mehr ran. Das heißt, man sollte sich das am besten irgendwo aufschreiben. Aber so, dass es möglichst niemand findet, falls man das auch geheim halten möchte, was da drin passiert. Oder privat. Also Benutzername, Passwort ist alles, was man braucht. Und man kann die App schon verwenden. Bei der Beta-Version sieht man noch so eine Warnung, dass die App nach einiger Zeit einfach sich selbst deaktiviert, weil das Protokoll sich noch ändern könnte, weil es ja noch unter starker Entwicklung steht. Bei Briar ist nicht nur die grundsätzliche Architektur anders, der Zugang zur Sicherheit ist auch ein anderer. Und zwar beim Hinzufügen von Kontakten funktioniert das nur, wenn man sich tatsächlich persönlich trifft. Das ist absichtlich so gewählt, weil nur so sichergestellt werden kann, dass keine Man-in-the-Middle-Attacke stattfindet. Wenn man jetzt einen Kontakt in Briar hinzufügt, wird man darüber aufgeklärt, wie das funktionieren soll. Und das sieht dann im Endeffekt so aus, man bekommt einen QR-Code angezeigt und gleichzeitig aktiviert sich die Kamera. Das muss man auf beiden Telefonen, die man miteinander verbinden mag, machen. Und dann scannt man mal mit einem den QR-Code des anderen. Wenn der erfolgreich erkannt wurde, wird eine lokale Bluetooth-Verbindung aufgebaut. Und dann, wenn die steht, muss man noch mit dem anderen Telefon, von dem man den QR-Code zuerst eingescannt hat, wiederum den QR-Code des anderen Telefons einscannen. Das klingt jetzt kompliziert, aber es geht eigentlich recht schnell. Und das war's. Dann ist man verbunden und hat die Möglichkeit eben über Bluetooth, wenn man es aktiviert, über lokales WLAN, falls man das aktiviert, aber auch übers Tor-Netzwerk miteinander Nachrichten auszutauschen. Das sieht dann auch recht gemütlich aus. Ein kleiner Bonus, den Briar hat, den viele andere Anwendungen nicht haben, ist, dass da neben Gruppenchats auch noch Foren und Blogs betrieben werden können, was aufgrund der relativ asynchronen Kommunikation in Briar sehr von Vorteil ist, weil es da relativ leicht dazu kommen kann, dass Nachrichten nur Nachrichten manchmal mit relativ großen Zeitintervallen ankommen, weil einfach beide Nutzer gleichzeitig online sein müssen, damit ein Nachrichtenaustausch stattfinden kann. Weil da eben kein Server ist, der das vermittelt, während einer der Benutzer offline ist. Briar unterstützt momentan keine Sprachkommunikation. Ne? So, ich habe jetzt noch kurz vorbereitet, wie man K9-Mail verwendet. Das ist eine sehr beliebte und sehr umfangreiche E-Mail-App für Android. Wenn man die konfiguriert, ist es so wie bei jedem anderen E-Mail-Client relativ umständlich. Man muss erstmal Adresse und Passwort eingeben, dann muss man die Serverkonfiguration einmal eintippen und ein zweites Mal eintippen, weil das Protokoll halt schon durchaus etwas älter ist. Aber das kann man ja wahrscheinlich, da hat man sich wahrscheinlich schon dran gewöhnt und wenn man es gemacht hat, kann man es recht leicht verwenden. Es wird auch unterstützt, dass man seine E-Mails mit GPG verschlüsselt, da möchte ich jetzt aber im Detail nicht drauf eingehen. Eine weitere sehr, sehr nützliche App, die man über FDroid installieren kann, ist DoveDroid. Die wird übrigens in Baden entwickelt. Die dient dazu, seine Kontaktliste und seine Kalendereinträge zu synchronisieren. Allerdings nicht mit der Cloud von Google oder so, sondern mit seinem eigenen Cloud-Dienst. Zum Beispiel Nextcloud wird sich da anbieten. Ich kann vielleicht mal vorführen, wie man DoveDroid mit Nextcloud verwendet. Wenn man die App installiert, sieht das erst einmal so aus. Wenn man dann einen neuen Synchronisationseintrag hinzulegt, kann man angeben, auf welchem Server man seine Daten, also seine Kontakte synchronisieren möchte, muss noch Benutzernamen und Passwort von seinem Nextcloud-Account dort eingeben und dann einen Namen für das Konto wählen, unter dem das auf Android dann angezeigt wird. Und das war es eigentlich schon. Ja? Also jetzt kann man synchronisieren. Damit man aktiviert, was überhaupt synchronisiert werden soll, weil man kann ja mehrere Kalender haben und man möchte vielleicht nicht alle am Mobiltelefon haben, muss man dann noch auf die Einstellung gehen und kann dann explizit auswählen, welches Adressbuch und welchen Kalender wollen wir auch am Telefon synchronisiert haben. Ja, das ist relativ schmerzfrei. Und wenn man selber die Kontrolle über den Server hat, kann man so auch sicher gehen, dass das nicht von irgendwelchen Dienstleistern ausgewertet wird zu weiß Gott was für Zwecken. Jetzt habe ich schon über Kalender-Synchronisation gesprochen, Kontakt-Synchronisation. Es gibt auch eine Nextcloud-App für Android, mit der man Dateien synchronisieren kann. Setzt halt auch voraus, dass man irgendwo einen Server laufen hat. Und das muss man sich selber kümmern, da muss man einen mieten oder selbst betreiben.
Also habe ich auch schon gesehen, dass zum Beispiel, wenn man sagt, man möchte es nicht im Internet betreiben, habe ich auch schon die Leute gesehen, die sagen, okay, er steht bei mir zu Hause. Das heißt, nein, aber ich sage mal, stimmt, kann man nämlich auch sagen, okay, synchronisieren kann ich dann nur, wenn ich zu Hause sitze.
Mhm. Aber ja, also sehr armer Lieder.
Das ist jetzt, nachdem sich die meisten Leute ja doch hin und wieder zu Hause befinden, kann man das genauso machen. Mhm. Und dann hat man zum Beispiel nicht das Problem, dass ich jetzt sage, ich habe einen Server im Internet hängen, den ich natürlich dann schon auch entsprechend betreuen muss, weil sonst man sich wieder alle möglichen anderen Probleme eintreten kann.
Ja, also sehr valider Anwendungsfall, sicher auch gut für Backups geeignet. Ja, also wenn man die Nextcloud-App installiert, wird man als erstes mal gebeten, wieder dieselben Credentials wie zur Kalendersynchronisation bereitzustellen, also auf welchem Server man sich verbinden möchte und mit welchem Benutzernamen und Passwort. Und dann kann man eben seine Dateien, die man dort lagert, einsehen. Ein sehr brauchbares Feature von Nextcloud ist, dass man relativ bequem Dateien versenden kann. Und zwar direkt als HTTP-Link. Das ist dieses kleine Share-Symbol neben jeder Datei. Da kann man dann auswählen, ob man einem anderen Nextcloud-Benutzer Zugriff geben mag oder ob man einen Weblink versenden möchte. Und man kann auch angeben, ob man dann ein Passwort braucht, wenn man auf diesen Weblink klickt und wie lange der Download verfügbar sein soll. Und wenn man dann auf Link erhalten klickt, kriegt man diesen von Android gewohnten Share-Dialog, wo man das sehr bequem versenden kann. Das ist wirklich praktisch zum Arbeiten. Jetzt haben wir sehr viel produktive Apps gesehen. Jetzt möchte ich auch noch kurz eine Social Media App vorstellen, und zwar Twidera, die relativ viele Netzwerke unterstützt. Neben vielen freien auch Twitter, falls man das möchte. Und ich habe jetzt mal kurz durchgespielt, wie das aussieht, wenn man sich bei einem Mastodon-Konto anmeldet und wie dann die App aussieht. Also wenn man startet, muss man auswählen, was für einen Dienst man verwenden möchte. Dann die Adresse des Servers, weil Mastodon in dem Fall ist ein verteiltes System, das heißt also ein föderiertes Social-Media-System, das heißt, da kann jeder, der möchte einen Server betreiben und man muss sich halt zu dem Server verbinden, auf dem man sein Konto hat. Dann muss man wieder Benutzername und Passwort eingeben und bestätigen, das ist jetzt eine Mastodon-spezifische Eigenschaft, aber das ist auch bei Twitter zum Beispiel so, da muss man bestätigen, dem Server gegenüber bestätigen, dass man sich mit dieser App verbinden kann und dann kann man schon los tuten, heißt das auf Mastodon, weil Mammuts anscheinend tut machen und nicht twitchern. Wenn man ein bisschen Erholung braucht, kann man auch YouTube schauen mit freier Software. Die App dazu heißt NewPipe, funktioniert relativ trivial, also man kriegt das Suchfeld, kann man was suchen, ansehen. Ein sehr interessantes Feature, das meiner Meinung nach NewPipe deutlich brauchbarer macht als den offiziellen YouTube-Client, ist, dass man einerseits, also eigentlich sogar zwei Features, dass man einerseits die Videos auch runterladen kann und wenn man zum Beispiel eine längere Zugfahrt hat und man möchte sich einen Vortrag ansehen, den man auf YouTube gesehen hat, kann man sich den einfach runterladen und unterwegs anschauen, das ist sehr praktisch. Und ein zweites sehr brauchbares Feature ist, dass man solche Videos auch im Hintergrund streamen kann. Das heißt, wenn man den Bildschirm ausschaltet, weil man auf dem Video eh nicht viel zu sehen bekommt, dreht sich die Wiedergabe nicht ab. Das ist sehr praktisch, meiner Meinung nach. Aber man kann auch sehr gut Podcasts konsumieren auf dem Android-Gerät und mit freier Software macht das AntennaPod möglich. Das übrigens auch Videocasts abspielen kann. Es wird dann so aussehen, wenn man schon einige hinzugefügt hat. Ich glaube, ich muss da nicht drauf eingehen, wer sich für Podcasts interessiert. Der kennt sich damit eh sicher bestens aus. Man kann ganz trivial Podcasts runterladen. Und wenn sie runtergeladen sind, kann man sie auch ganz trivial abspielen. Es gäbe auch die Möglichkeit, welche zu streamen, wenn man es möchte. Da muss man dann direkt auf den Podcast-Eintrag klicken, also auf den einen Cast klicken, den man streamen möchte. Und wenn man hier auf den Play-Button drückt, würde, wenn es ein Video wäre, auch nur das Video im Hintergrund abgespielt werden. Und wenn man es tatsächlich sehen möchte, also wenn man das Video dazu auch sehen möchte, müsste man halt den Eintrag auswählen und dann auf Abspielen klicken. Gut, soviel zu Podcatchern. Um die letzte Kategorie von beliebten Medien-Apps abzudecken, möchte ich noch kurz Odyssey vorstellen. Das ist ein Musikspieler, der so aussieht wie jeder andere Musikspieler auch. Meiner Meinung nach ist das ein sehr gut gemachter, angenehm zu verwenden. Aber ist so trivial zu verwenden, braucht man auch nicht drauf weiter eingehen. Gut, jetzt haben wir relativ viele Apps für die Freizeit gesehen. Jetzt sehen wir uns wieder mal was an, was auch wirklich brauchbar ist. Und zwar OSM End ist eine Navigations-App für Android, die im Play Store auch verfügbar ist. Da kostet sie aber Geld. In F-Droid ist diese gratis. Damit kriegt man Offline-Karten zur Verfügung gestellt. Das Kartenmaterial ist von OpenStreetMap. Die App hat eine Sprachausgabe, das heißt, wenn man mit dem Fahrrad unterwegs ist, muss man auch nicht andauernd auf den Bildschirm schauen. Und es sind auch Points of Interest eingetragen und öffentliche Verkehrsverbindungen eingezeichnet und so weiter und so fort. Wenn man die App das erste Mal startet, wird man gebeten, auszuwählen, welche Karten man runterladen möchte. Ich habe mal die Österreich-Karte runtergeladen und nochmal eine Übersichtskarte der Welt. Und es sieht aus wie die meisten anderen Navigations-Apps auch. Es ist auch auf Volltextsuche eingebaut, man kann damit relativ gut Adressen finden. Und wenn man navigieren möchte, wird es so aussehen, man kann relativ leicht wechseln, ob man jetzt zu Fuß, mit dem Rad oder mit dem Auto unterwegs ist. Es gibt Zeitschätzungen und alles, allen Komfort, den man eben gewohnt ist von guten Navigations-Apps. Man kann auch nachträglich noch die Karte konfigurieren. Das heißt, man kann einstellen, was alles auf der Karte angezeigt wird. Ich habe mich jetzt dafür entschieden, mal kurz herzuzeigen, wie das aussieht, wenn man sich öffentliche Nahverkehrsmittel ansehen möchte. Da würde man auf ÖPNV-Linien klicken und dann könnte man auswählen, welche Details man sehen möchte, also Haltestellen, Linien, was auch immer. Und dann kriegt man die eingezeichnet. Ja. So viel dazu. Wenn man viel öffentlich unterwegs ist, ist Transporter sicher eine recht interessante App, die Fahrplandaten zur Verfügung stellt. Für relativ viele Länder, also in Europa fast alle öffentlichen Nahverkehrsbetreiber und auf der restlichen Welt werden es auch immer mehr und mehr, weil es ja freie Software, da kann jeder einfach was hinzufügen, der die technischen Fähigkeiten hat. Und das wird auch relativ fleißig gemacht. So wird es aussehen, wenn man zum Beispiel mit den Wiener Linien eine Verbindung sucht. Man kann reintippen, wo man fahren möchte und kriegt dann Vorschläge angezeigt. Man kann das aufklappen und dann sieht man ganz detailliert, wo die Zwischenstopps sind, wie lange man fährt und wo man umsteigen muss. Und es gibt auch eine Karte, falls man wo unterwegs ist, wo man die Fußwege vielleicht nicht kennt. Es gibt auch einen Abfahrtsplan. Und da oben sieht man auch, wie man relativ schnell zwischen so Anbietern wechseln kann. Das Ganze verwendet im Hintergrund die Web-APIs der Nahverkehrbetriebe. Oder ÖBB ist jetzt vielleicht nicht der Nahverkehrbetrieb. Man kann zwischen denen relativ simpel umschalten. Die letzten paar werden immer da oben so als Kugeln angezeigt und der ganz linke ist der, den man ausgewählt hat. Gut. Dann noch ganz kurz eine Wetter-App, weil das anscheinend viele Leute sehr gerne mögen. Ich habe sowas nicht, aber gut Wetter soll recht gut sein, habe ich mir sagen lassen. Das sieht so aus. Also aktuelle Temperaturen, die Daten werden von einer norwegischen Universität bereitgestellt. In einem öffentlichen Web-API. Und neben Wetterdaten für die ganze Welt ist auch eine Tagesvorhersage dabei über die nächsten 7 Tage, wo man dann so schöne Detaildaten über den Temperaturverlauf, zum Beispiel heute soll es in der Früh 11 Grad haben und tagsüber 9. Das ist jetzt der Woche alt. Stimmt das? Well, egal. Es ist auch ein Widget dabei, falls man kein Fenster zu Hause hat und lieber am Mobiltelefon nachsieht. Gut, eine App, die wirklich praktisch ist, ist auch der Barcode-Scanner, um QR-Codes einfach einzulesen. Ja, ist relativ trivial und macht genau, was der Name sagt. Wenn man einen Barcode hat, passt es den Text und sorgt dafür, dass man den auch komfortabel verwenden kann. Zu guter Letzt möchte ich noch kurz über Yelp Store sprechen. Wenn man sich jetzt dafür entschieden hat, LineageOS zum Beispiel auf seinem Mobiltelefon zu installieren und nur F-Droid installieren möchte, weil man vom Google Play Store nicht getrackt werden möchte, aber trotzdem aus vielleicht diversen persönlichen Gründen Bedarf hat, irgendeine App zu installieren, die jetzt nicht frei ist. Da kann es um so Sachen wie WhatsApp gehen, wenn man zum Beispiel, wenn zum Beispiel die Kindergartenbetreuung mit den Eltern über WhatsApp in Kontakt stehen möchte, das ist ein Anwendungsfall, der sehr häufig ist, habe ich mir sagen lassen, dann könnte man Yelp Store per F-Droid installieren, das ist eine freie Softwareanwendung, mit der es möglich ist, Apps aus dem Play Store runterzuladen, installieren und abzudaten. Dazu muss man sich beim Play Store anmelden. Yelp Store hat einen Account, den sich alle Yelp Store-Benutzer gratis teilen können. Also ich weiß nicht, wie es da rechtlich aussieht, aber es funktioniert zumindest recht gut. Man kann sich aber auch mit seinem eigenen Account anmelden, was wiederum den Vorteil bringt, dass man auch Apps, für die man im Play Store schon bezahlt hat, auch runterladen und verwenden kann, ohne dass man im Play Store tatsächlich installiert hat. Ich weiß nicht, ob man damit welche kaufen kann, da bin ich überfragt. Ich verwende es nicht so viel. Aber die App ist zumindest relativ vollständig und zeigt so gut wie alles an, was man auch im Play Store sehen kann. Ich will jetzt kurz noch herzeigen, wie das aussieht, wenn man sich Signal installiert, weil ich schon vorab erwähnt habe, dass diese App in F-Droid nicht verfügbar ist, aber sicher viele Leute, die sich für Privacy interessieren, sehr attraktiv ist. Man kann einfach in Yelp Store nach Signal suchen, gelangt dann, wenn man es auswählt, zu so einer Detailansicht und kriegt dann einen Herunterladen-Button und kann es verwenden. Updates führt der Yelp Store auch, also über Updates informiert der Yelp Store sehr ähnlich wie F-Droid, also da kriegt man Pop-Up und kann das dann updaten. Ja, gut, das waren jetzt mal alle Apps, die ich vorstellen wollte. Ich hoffe, es war nicht zu langweilig. Es war relativ viel, aber ich hoffe, für den einen oder anderen war wirklich was Brauchbares dabei, weil es ist jetzt schon gut, wenn man auf eine Plattform gelangt, dass man sich auch dort zurechtfindet, meiner Meinung nach, wenn man auf eine neue Plattform gelangt. Ja, jetzt kommen wir zum letzten Teil, und zwar dem Installieren von LineageOS auf einem Google Nexus 5X.
Die Frage ist jetzt, wollen wir es mit Folien machen oder wollen wir es am Gerät herzeigen? Mhm. Wir haben nicht so viele Leute da. Also.
Ich würde es auf jeden Fall auf den Folien machen wollen, dann haben wir es zumindest okay. Auf dem Video.
Ja.
Ich hoffe, man kann die Screenshots erkennen, weil wenn man ein Gerät in den Wartungsmodus versetzt, kann man halt nicht direkt mit den Entwicklertools drauf Screenshots davon machen. Das geht dort einfach nicht. Aber fangen wir mal vorne an. Wenn man LineageOS installieren mag, sollte man sich zuallererst einmal die Installationsanleitung suchen. Die ist leider nicht ganz trivial zu finden. Wenn man weiß, was ist, geht es schnell. Deshalb zeige ich das her. Und zwar, wenn man auf lineageos.org das Devices. Wenn man auf lineageos.org auf Devices geht, wenn man im Wiki von lineageos.org auf Devices geht, kriegt man eine Liste mit allen Geräten, die sie offiziell unterstützen. Und dort gelangt man dann auch zur Installationsanleitung. Wenn man sich da durchklickt, aber wie gesagt, da muss man ins Wiki gehen. Das ist ganz wichtig, sonst findet man den Link.
Man findet es auch, ich merke mir die URL auch meistens nicht. Also wenn man nach LineageOS und Devices sucht, findet man das auch auf üblichen Suchmaschinen.
Okay. Ja. Also in dem Fall hätte ich mir jetzt soweit durchgeklickt zu dem Gerät, auf dem ich das vorführen werde. Das hat den Codenamen Bullhead. Und die Installationsanleitung, da sieht man da oben die URL, ist gar nicht so lang und sehr hilfreich, wenn man das machen möchte. Als allererstes muss man sich einmal ein paar Entwicklertools installieren. Dazu braucht man ADB und Fastboot. Das sind zwei Anwendungen, die für alle gängigen Betriebssysteme, Mac, Windows, aber auch Linux verfügbar sind. Ich zeige mal kurz her, wie man das auf Debian GNU Linux installiert, weil ich mich dort am besten auskenne. Das geht einfach in einer Zeile mit sudo apt install adb und fastboot. Und dann hat man alles, wenn man das ausführt, hat man alles am Rechner installiert, was man braucht, um ein Android-Gerät mit einer neuen Firmware zu bespielen, oder mit einem neuen Betriebssystem zu bespielen.
Also zumindest, wenn es sich um Google-Geräte handelt, sonst braucht man eventuell andere Software.
Ja, das stimmt. Es gibt für Samsung-Geräte eine eigene Anwendung, um das zu tun. Das habe ich jetzt da nicht drinnen, aber da gibt es auch eine offene für Linux, die heißt Heimdall. Ansonsten wird es den Odin-Client, von Samsung selbst herausgegeben.
Und ansonsten ist auch, also das steht auch in den Anleitungen eigentlich immer dabei, welche Software man braucht.
Also es gibt auch, denke ich, Installationsanleitungen von LineageOS selbst, wie man diese benötigten Tools auf seinem System installieren kann. Ich habe es mir jetzt leicht gemacht. Zuallererst müssen wir auf dem Gerät, auf dem wir LineageOS installieren möchten, den Entwicklermodus aktivieren. Dazu geht man in die Android-Einstellungen und ganz unten auf About Phone oder über das Telefon zu Deutsch. Dort wiederum ganz unten findet man den Eintrag Bildnummer und den muss man jetzt mehrmals klicken. Und wenn man sich ausgetobt hat, wird der Entwicklermodus aktiviert. Da kriegt man dann direkt in den Settings auf oberster Ebene einen Eintrag, der Developer Options heißt oder Entwickleroption zu Deutsch. Wenn man da drauf geht, muss man zwei weitere Einstellungen dort aktivieren, und zwar das OM Unlocking, falls das präsent ist. OM-Unlocking würde bedeuten, dass man eben den Bootloader starten darf überhaupt. Und das zweite, was man aktivieren muss, ist das USB-Debugging, das Stück weiter unten, damit man sich von seinem Computer überhaupt aufs Mobiltelefon verbinden kann, weil es wäre blöd, wenn sich jeder da einfach anstecken kann und dann auf alles zugreifen. Also das muss man explizit einschalten. Dann muss man sich auf neueren Geräten auch noch authentifizieren. Das heißt, da kriegt man ein Fingerprint angezeigt und man kann sich entscheiden, ob man dem vertraut oder nicht. Wenn man es machen möchte, muss man dem sowieso vertrauen. So, jetzt ist es wichtig, dass man sich vergewissert, ein komplettes Backup gemacht zu haben, weil jetzt wird es ernst. Als nächstes werden wir nämlich den Bootloader entsperren. So, hier endet der angenehme Teil. Ich hoffe, man kann die Screenshots sehen. Jetzt muss man tatsächlich Fotos machen, weil das Mobiltelefon jetzt in einen Zustand versetzt wird, wo das Betriebssystem nicht aktiv ist. Um den Entwicklermodus zu aktivieren, muss man das Telefon eben, so wie wir es vorhin beschrieben haben, verbinden. Und dann kann man mit dem Tool ADB, mit den Optionen Reboot Bootloader, das Gerät in den Wartungsmodus versetzen. Das sieht dann so aus. Also da ist dann das Betriebssystem aus. Das ist ein sehr primitiver Modus, wo man das Betriebssystem verändern kann, weil es ja gerade nicht läuft. Wenn wir uns in diesem Modus befinden, ist das Erste, was wir machen müssen, den Bootloader zu entsperren. Weil bei jedem Start auf diesem Gerät, auf älteren Geräten, gibt es diese Sicherheitsvorkehrung noch nicht. Weil bei jedem Start überprüft wird.
Sehr alt sein.
Auf wirklich alten Geräten gibt es dieses Feature nicht. da reden wir jetzt so von der Gegend so 2012, 2011 ist das, glaube ich, dazugekommen, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Also wenn wir den Bootloader entsperren müssen, brauchen wir dazu ein Tool, das heißt das zweite Tool, das wir zuvor installiert haben, das heißt Fastboot. Und mit den Optionen Flashing Unlock, es kann auch OM Unlocking heißen.
Das gibt es noch, das ist wirklich gerätespezifisch, da muss man dann wirklich in der entsprechenden Anleitung nachschauen. Mhm. Also ich habe, glaube ich, bei jedem Gerät, das ich hatte, habe ich andere Kommandos dafür
gebraucht. Es gibt, soweit ich weiß, zwei, OM Unlock. Und
es gibt dann noch, ich habe dann bei Motorola-Geräten habe ich noch einmal irgendwas mit okay. OEM, irgendwas.
Da habe ich eindeutig zu wenig Erfahrung. Aber ja. In dem Fall jetzt mit Fastboot Flashing Unlock wird der Bootloader entsperrt. Das muss man am Computer ausführen, der mit dem Mobiltelefon über USB verbunden ist. Dann wird man am Telefon gefragt, ob man das wirklich möchte. Hier kann man mit den Lautstärke-Tasten navigieren und mit der Power-Taste bestätigen, dass man es wirklich möchte. Dann wird er einfach entsperrt, also da ist dann nichts mehr erforderlich, das muss man nur bestätigen, dass man es wirklich möchte. Gut, der empfohlene Weg, Lineage zu installieren, ist, indem man eine Recovery-ROM zuvor aufs System lädt. Das wollen wir jetzt machen. Dazu müssen wir zuallererst einmal ein Recovery-ROM besorgen. Das weitverbreitetste und bestgewartetste ist TeamWin Recovery Program, I think. Bin mir nicht sicher, für was das P steht. TW ist auf jeden Fall TeamWin. Ja. Die haben eine Homepage, die der Lineage-OS-Homepage zum Verwechseln ähnlich sieht. Da muss man sich auch durch diverse Gerätelisten durchklicken, bis man zu dem richtigen Image gelangt. Und wenn man das heruntergeladen hat, kann man es mit Fastboot direkt aufs Gerät rüber flashen in dem Fall. Der Befehl dazu würde lauten Fastboot Flash Recovery und dann der Pfad zu der heruntergeladenen Image-Datei. Das geht recht schnell. Und wenn man das gemacht hat, kann man schon in dieses TWRP-Tool hineinstarten. Dazu wählt man mit den Volume-Tasten den Recovery-Mode aus auf dem Gerät. Auf anderen muss man das Gerät vielleicht sogar neu starten mit einem speziellen Befehl. Und in dem Fall drückt man einfach, wenn man es ausgewählt hat, auf die Power-Taste und es wird direkt das Gerät neu gestartet und das richtige Image gebootet. Hier sehen wir diese Warnung, von der du zuvor gesprochen hast. Auf diesem Gerät wird die jedes Mal beim Start angezeigt. Das sieht jetzt schrecklich aus. Es heißt allerdings nur, dass der Hersteller des Gerätes nicht die Software, die gerade läuft, geschrieben hat. Theoretisch könnte es auch heißen, dass jemand die Software manipuliert hätte, aber dieser Sicherheitscheck, der funktioniert nur, wenn das kryptografische Verfahren richtig verwendet wird, und das geht leider nur mit, also das könnten freie Distributionen leider nur mit Kooperation der Hersteller machen, die sie aber nicht geben.
Ich glaube, es gibt auch Varianten, wo sie den Bootloader wieder locken. Es gibt irgendwie, es gibt ein paar Leute, die sich da die Arbeit antun, aber das ist leider auch sehr gerätespezifisch dementsprechend.
Also im Fall von diesem Gerät wird es zum Beispiel, denke ich, nicht funktionieren, soweit ich weiß.
Ich glaube, von irgendwas gibt es, aber.
Ja, also es ist auf jeden Fall kompliziert, und diese Sicherheitsvorkehrung ist auch für Normalanwender nicht wirklich entscheidend. Also das sollte man vielleicht machen, wenn man wirklich bösartige Feinde hat.
Und also man muss auch dazu sagen, also ich habe diese Meldung geht noch. Ich habe wirklich schon also mit roter Warnung über den ganzen Bildschirm gehabt, was halt, wenn man das nachher dann vielleicht einem unbedarften Benutzer in die Hand drückt, ein bisschen abschreckt.
Ja, also wie gesagt, kein Grund zur Sorge, das gehört so. Dieser Bildschirm wird auch nur ein paar Sekunden angezeigt. Dann wird schon Team Win Recovery Project, da steht's, das BHS Project gestartet. Dieser Anwendung muss man dann erlauben, dass sie das Betriebssystem auch das Betriebssystem-Image auch verändern kann, weil wenn man da was verändert, kann man ja potenziell auch Daten beschädigen. Und dann gelangt man zu diesem Homescreen.
Was kann man jetzt?
Das kann man leider nicht lesen. Die wichtigen Dinge habe ich eben auf der Seite angeführt.
Wir können es nachher gerne auch noch einmal am Gerät herzeigen. Wir haben Geräte auch da. Also.
Ja, also das wäre auf jeden Fall der Homescreen. Da hat man einige Optionen. Die sicherlich wichtigste ist das Installieren von Paketen. In dem Fall, also jetzt würden wir gerne Lineage OS, wie gesagt, installieren. Dazu müssen wir uns das richtige Lineage OS für unser Gerät erst einmal wieder suchen. Das ist glücklicherweise im Wiki verlinkt und kann einfach so von lineageos.org heruntergeladen werden. Dann, wenn wir die Datei am Laptop haben oder am Computer haben, müssen wir sie noch über USB ans Gerät senden. Das funktioniert mit dem Befehl ADB Push, dann der Pfad zu dem heruntergeladenen Image und dann der Pfad, wo wir es am Gerät haben wollen. In dem Fall /SD-Card. Es variiert wahrscheinlich auf manchen Geräten wieder.
Ja gut, SD-Card müsste eigentlich immer funktionieren. Mhm. Das ist, glaube ich, Standardpfad nach wie vor. Okay.
Aber super. In dem Fall dauert das doch recht lange. Also das kann schon mal 10 Minuten dauern. Also zumindest bei mir hat es so lange gedauert. Wenn wir das gemacht haben, können wir dann auf dem Homescreen von TWRP Install auswählen. Das ist das ganz links oben. Dann gelangen wir zu so einem File-Browser, wo wir den ganzen Inhalt des Speichers am Gerät sehen können. Und dort finden wir dann auch die Datei, die wir zuvor mit Push rübergeschickt haben, also dieses LineageOS-Image. Wenn wir das auswählen, wird uns schon vorgeschlagen, dass wir das installieren. Was man vielleicht machen sollte, was ich nicht gemacht habe, ist diesen ersten Eintrag da oben von diesen zwei Checkboxes auszuwählen. Da wird auch die Signatur des Files geprüft. Das ist, denke ich, zu empfehlen. Die ist auch auf der Download-Page immer angeführt, also die kann man auch am Computer, bevor man es da macht.
Es geht nicht nur darum, sondern geht natürlich auch darum, auch beim Übertragen, also selbst beim Übertragen, entweder beim Download oder auch beim Übertragen aufs Handy, kann immer ein Fehler passieren.
Genau, das ist einfach, um sicher zu gehen, dass das, was da am Mobiltelefon drauf ist, auch tatsächlich das Image ist, das man da drauf haben möchte und nicht irgendwie beschädigt wurde. Das ist
auch funktioniert.
Ja. Das Installieren dauert wieder ein bisschen. Und wenn es dann fertig ist, wird einem vorgeschlagen, ob man das Gerät entweder neu starten möchte oder den Cache leeren. Da wir zuvor ja schon ein Betriebssystem laufen hatten, ist es sehr zu empfehlen, dass man Cache leert, weil es sonst zu technischen Problemen kommen kann. Ähm, da, dazu drückt man einfach diesen Wipe Cache Button. Und wenn man das hat, kommen wir zum Teil, der mir sehr persönlich sehr am Herzen liegt. Und zwar, dass man noch die Privileged Extension für FDroid installiert. Ich habe schon vorhin erwähnt, dass die dazu dient, dass man Updates schmerzfrei einspielen kann. Also vor allem, dass man Auto-Updates erhält. Die Privileged Extension selbst bekommen wir auf fdroid.org. Da kann man einfach bei der Suche Privileged Extension reintippen. Wichtig ist, dass man das OTA-Paket wählt. Das andere wäre nur die App. Aber die Privileged Extension selbst ist eine ZIP-Datei und wir haben die unter diesem Namen verfügbar. Da muss man ein bisschen runterscrollen und findet die neueste Version zum Download. Wenn man die runtergeladen hat, kann man sie genauso wie alles andere auch mit ADB Push ans Gerät senden. Und genauso wie wir mit Lineage OS installiert haben, können wir uns wieder über den Install-Button, diesmal das ZIP für die Privileged Extension von FDroid auswählen. Dann müssen wir noch bestätigen, ob wir das wirklich installieren wollen. Auch hier wird es sich empfehlen, dass man die Signaturverifikation wieder durchführt. Das installiert sich und wir sind bereit, Lineage OS das erste Mal zu starten. Wenn wir den Reboot-Knopf pressen, wird das Gerät einfach neu gestartet, dann sieht man wieder diese Meldung, die wird man ab jetzt jedes Mal sehen, wenn man das Telefon startet. Dann kommt man zum Bootscreen von Google. Dann sieht man zum ersten Mal die Lineage Start-Animation. Beim ersten Start sollte man sich nicht wundern, wenn das bis zu 10 Minuten, in Extremfällen vielleicht sogar 15 dauern kann. Also da habe ich mir schon gedacht, vielleicht habe ich es falsch gemacht, aber nein, das dauert einfach nur lange beim ersten Mal.
Dauert aber, ich meine, es ist im Prinzip dasselbe, wenn ich habe heute nochmal ein Gerät zurückgesetzt aufs Original Google Image, dauert genauso 5 bis 10 Minuten beim ersten Booten. Also das ist einfach nur der Update-Prozess, der einfach eine Zeit lang braucht.
Ich glaube, was da passiert ist, dass der Cache mit optimierten Executables aufgefüllt wird. Das ist einfach eine technische Gegebenheit, dass es dauert, aber das ist nur beim ersten Mal langsam, dann sollte es wirklich schnell, also wirklich sehr schnell booten. Ja, wenn es mit dem Booten fertig ist, gelangt man zu diesem Wizard, der Willkommen heißt. Da kann man die Sprache auswählen. Datum muss man jetzt nicht unbedingt eingeben, weil das wird eh automatisch, sobald man mit Internet
verbunden ist. Ist im Prinzip eh ziemlich genau dasselbe, was man jetzt vom Stockraum auch kennt.
Genau, also ziemlich dasselbe. Wi-Fi konfigurieren.
Das Einzige ist, er fragt einem, solange man nicht, wenn man die Google-Apps nicht installiert hat, fragt er einem nicht nach dem Google-Account.
Okay, das sieht man jetzt überhaupt.
Weil er den hat, ja.
Die Standarddienste kann man auch konfigurieren. Sieht man leider alles nicht. Es gibt ja noch Datenschutzoptionen. Weil Lineage OS im Gegensatz zu StockROMs noch eine zusätzliche Datenschutzschicht hat, wo man nochmal explizit Zugriff auf lokale Daten, Kontaktadressen und so
deaktivieren kann. Also ich würde sagen, das kann ich aber gerne, kann ich nachher gerne auch nochmal herzeigen.
Können wir gerne herzeigen.
Das ist da jetzt gerade, glaube ich.
Ja.
Ja.
Dann kann man noch einen PIN konfigurieren oder ein Entsperrmuster oder was man auch immer da haben möchte. Und dann ist Lineage OS bereit, verwendet zu werden. Und FDroid ist auch schon installiert. Also man hat alles, was man braucht, um das Gerät sinnvoll einsetzen zu können. Ja, wir wünschen viel Spaß am Gerät.